Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Runde 2 in den NHL Playoffs hat gestern begonnen. Die New York Rangers haben gegen die Carolina Hurricanes gespielt und auch heute geht es um eine Vorschau auf eine Serie in der Eastern Conference, und zwar auf die Serie zwischen den Florida Panthers und den Boston Bruins. Und was mich dabei so ein bisschen überrascht, ist einfach dieser Schedule insgesamt der NHL, bevor wir jetzt auf die Serie gucken. Das ist für mich irgendwo nicht ganz nachvollziehbar. Also Carolina gegen New York kann ich schon verstehen. Das waren die beiden Teams, die am schnellsten fertig waren. Ein Sweep und 5 Spiele, alles in Ordnung. Jetzt war es aber so, Boston hat quasi vor 2 Nächten gespielt, Spiel 7 gegen Toronto gewonnen. Und auf der anderen Seite hast du die Serie zwischen Vancouver und Edmonton, wo Vancouver ja auch schon am Samstagmorgen dann europäischer Zeit fertig war und damit eben die Serie gewonnen hatte. Und dementsprechend wäre meiner Meinung nach es möglich gewesen, diese Serie da zu terminieren. Und ja, die NHL hat irgendwie da Probleme, ihre Hallen dann selber zu reservieren. Wie gesagt, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Im Westen geht es dann jetzt los mit Dallas gegen die Avalanche, wo man sagt, Dallas hat auch 2 Nächte vorher gespielt. Und zu dem Zeitpunkt, wo Vancouver gegen Edmonton anfängt, da haben die in der Eastern Conference schon 2 Partien absolviert. Also so richtig nachvollziehen kann ich das Ganze nicht. Jetzt kann man natürlich immer sagen, naja, das sind ja Konzerte in den Hallen. Ja, so what? Also normalerweise muss man die ja reservieren. Und das nächste ist dann das Thema NBA. Aber ausgerechnet die Serie, wo die beiden NBA-Teams auch spielen, nämlich die von Dallas und von Denver im Westen, die Serie fängt zuerst an. Also ist für mich unverständlich, und ich habe es ja schon gesagt, auch mit der Verzerrung Western Conference gegenüber Eastern Conference, dann jetzt nochmal eben bei Vancouver gegen Edmonton nochmal irgendwie eine Nummer obendrauf. Also finde ich ein bisschen strange, dann werden sie es nachher wieder stretchen müssen, um da auf der gleichen Anzahl zu sein. Komisch. Aber wir wollen mal schauen, was jetzt diese Serie zwischen den Panthers und den Bruins bietet. Die beiden Teams waren in der regulären Saison sehr eng beieinander, nämlich mit genau einem Punkt auseinander. 110 Punkte hatten die Florida Panthers und die haben sich in der ersten Runde in 5 gegen die Tampa Bay Lightning durchgesetzt, und 109 Punkte hatten die Boston Bruins, die haben sich 4-3 gegen die Toronto Maple Leafs durchgesetzt. Verlängerung von Spiel Nummer 7. David Pastrnak dann da mit dem Siegtreffer. Ganz interessant. Die beiden Teams haben zwar nur einen Punkt unterschiedlich abgeschlossen, die Hauptrunde. Allerdings hatte Florida 52 Siege und die Bruins 47. Und die haben sehr, sehr viele Punkte dann in Spielen gesammelt, wo sie in der Verlängerung oder im Penaltyschießen verloren haben. Also das ist so ein kleiner Unterschied, obwohl sie von den Punkten her sehr nah beieinander waren. Wenn man allerdings die Spiele betrachtet, die sie gegeneinander absolviert haben, da wiederum waren die Boston Bruins klar überlegen. 4 Spiele, 4 Siege für Boston, aber da haben wir natürlich wieder die etwas komische NHL-Zählweise. 2 der Partien gewann Boston mit 3-2 nach Verlängerung. Dementsprechend haben die Panthers eine Bilanz von 0-2-2. Was etwas auffällt, ist, dass die Florida Panthers in keinem der Spiele mehr als 3 Treffer erzielen konnten. Also 2-3, 2-3, 1-3 und 3-4 waren die Ergebnisse aus Sicht der Florida Panthers. Das ist insoweit schon, denke ich, erstaunlich. Ich gucke jetzt mal auf die Daten. Na gut, auch da, ja, nö, muss man aber sagen, sind auch aktuelle mit dabei gewesen. 6.4., 6.20.3. Also es war jetzt nicht so wie bei manch anderen Teams. Bei Vancouver gegen Edmonton ist das zum Beispiel sehr prägend, dass viele Partien dann zu Beginn der Saison waren und dass man dann natürlich daraus nicht so wirklich viel ableiten kann, denn die Teams haben sich sehr verändert, haben unterschiedliche Trainer teilweise, unterschiedliche Spieler, unterschiedlichen Stil, wie sie dann auch unter den neuen Trainern spielen. Das ist hier bei den beiden Teams nicht der Fall, Und deswegen kann man schon sagen, dass die Bruins zumindest wissen, wie sie die Florida Panthers schlagen. Ja, beim Thema Statistiken in der regulären Saison waren sie, was die klassischen Statistiken betrifft, ähnlich unterwegs. Platz 12 bei den eigenen Toren für Florida, Platz 14 für Boston. Florida hatte die beste Abwehr mit 2,41 Gegentoren im Schnitt. Boston war auf Platz 6, ist auch okay. Beim Powerplay Florida auf Platz 8, Boston auf 13. Da war ein kleiner Vorteil für die Panthers. Unterzahlspiel Florida auf 3, Boston auf 7. Auch das sehr, sehr ähnlich. Die ersten richtigen Unterschiede, die gibt es dann beim Thema der Special oder der Advanced Metrics, also die Corsi-Werte. Da war Florida eines der Teams, was deutlich besser war als die Boston Bruins. Sie haben sehr, sehr stark auch bestimmt das Spiel durch die eigenen Aktionen, durch den guten Vorcheck, da viel Druck ausgeübt auf die Gegner. Da sind deutliche Unterschiede in der Spielweise festzustellen. Und ja, bei den anderen Werten ist das alles vergleichsweise ähnlich. Da gibt es jetzt nicht irgendwie was Großes, was so ein bisschen da herausstechen würde. Auch in den Playoffs, einen Punkt habe ich noch, stimmt, hatte ich mir notiert. Und zwar ist diese Partie die Begegnung der Teams, die zum einen die meisten Bodychecks hatten, von denen, die jetzt noch in den Playoffs sind, und die meisten Strafen gegen sich hatten. Also, wenn es danach geht, dann sehen wir viele, viele Checks und einige Strafen in dieser Serie. Denn ansonsten, die anderen Teams in den Playoffs, die sind alle weniger physisch unterwegs und haben weniger Strafen kassiert. Apropos Playoffs, denn diese Werte aus der regulären Saison, die sind ja immer nur so halb aussagekräftig. Vor allem ist ja jetzt wichtig, auch wie die Teams reinkommen in diese Serie. Da ist es so, dass das Powerplay und das Unterzahlspiel der Boston Bruins ihnen im Grunde die Serie gewonnen hat gegen die Toronto Maple Leafs. Vor allem das Unterzahlspiel war sehr, sehr gut. Über 95% Erfolgsquote für die Boston Bruins gegen die Toronto Maple Leafs. Haben nur ein Tor, meine ich, zugelassen für die Leafs in Überzahl. Und auch das Powerplay eben war gut. 35,3% für die Boston Bruins. Das sind Platz 2 und Platz 4 in der Liga. Da waren jetzt die Florida Panthers in der Serie gegen Tampa Bay nicht ganz so gut, wobei du natürlich auch sagen musst, dass das Powerplay von Tampa Bay das Beste war in der regulären Saison und wesentlich besser funktioniert als das von Toronto. Dementsprechend sind die 80% Unterzahlspiel für Florida da vielleicht auch nicht so zu unterschlagen. Also das ist schon etwas, wo man sagen muss, naja, wenn du gegen ein sehr gutes Powerplay auch nur bei 1 von 5 ein Gegentor kassierst, dann ist das immerhin noch akzeptabel. Und wie gesagt, Boston hat das Penalty-Killing sehr, sehr gut gespielt, aber Toronto war eben dann auch mit sich selbst beschäftigt in dem Bereich. Ja, ansonsten bei den Toren war Florida hatte 4 im Schnitt, Boston nur 2,57. Dafür hatte Boston aber bisher in den Playoffs die beste Abwehr, 1,71 Gegentore. Also etwas unterschiedliche Stile, aber auch natürlich unterschiedliche Serien. Tampa Bay ist ein ganz anderer Gegner als Toronto in den Playoffs. Die spielen einen anderen Stil. Die sind da offensiver unterwegs. Dementsprechend waren die Spiele zwischen Florida und Tampa Bay so ein bisschen torreicher als das, was dann bei Boston gegen die Leafs los war. Wenn wir individuell uns das Ganze anschauen, dann gibt es bei den Florida Panthers vorne die beiden üblichen Verdächtigen, Carter Verhaeghe und Matthew Tkachuk. Verhaeghe wieder mal in den Playoffs mit timely Goalscoring. Er macht die wichtigen Tore zum wichtigen Zeitpunkt. Siegtreffer in der Verlängerung mit dabei. 5 Buden insgesamt in 5 Spielen in der Serie. Sehr, sehr gut unterwegs. Barkov hat noch 5 Punkte dazu beigesteuert. Gustav Forsling und Lundell auch nochmal jeweils 4. Auf der anderen Seite Brad Marchand mit 8 Punkten, war Topscorer seiner Mannschaft. Allerdings dann auch in Spiel 5, 6 und 7 so ein bisschen abgetaucht, aber das waren sie eben alle. Also die Bruins in den letzten 3 Partien mit 4 Toren insgesamt, da wird es nicht viel Scoring geben für das Team. Jake DeBus die zweitmeisten Punkte und David Pastrnak mit jeweils 5. Pastrnak wurde ja von Jim Montgomery im Prinzip rausgefordert nach Spiel Nummer 6. Da hat er gesagt, von dem brauchen wir mehr. Zu dem Zeitpunkt hatte er in 6 Partien, 2 Tore, 2 Vorlagen, ist jetzt nicht mega schlecht. Er hat deutlich gezeigt in Spiel Nummer 7 dann mit dem wichtigen Siegtreffer, wie wichtig er für sein Team sein kann. Der wird sehr entscheidend sein, auch in dieser Serie, wenn die Bruins überhaupt eine Chance haben wollen. Ich bin mir auch da nicht ganz sicher, das wird ja dann meistens im Nachgang rauskommen, ist der hundertprozentig fit, weil irgendwie, klar, du kannst jetzt sagen, die Maple Leafs haben sehr defensiv gespielt, sehr gut verteidigt, aber ob das jetzt nur an den Leafs lag oder auch daran, dass Pastrnak da irgendwo ja, eine kleine Blessur hat, die ihn so ein bisschen beschäftigt, das ja, konnte ich da schwer feststellen von außen. Hampus Lindholm und Charlie McAvoy auch beide noch mit 4 Punkten mit dabei. Lindholm mit einem Tor und einer Vorlage, die sehr wichtig waren in Spiel Nummer 7. Also da ein sehr, sehr gutes Spiel absolviert. Was gibt's dann sonst noch zu sagen? Die Panthers, die haben im letzten Jahr die ersten beiden Playoff-Spiele zu Hause verloren. Das war gegen die Boston Bruins. Seitdem haben sie aber eine Bilanz von 8-2. Und wenn man das Stanley Cup-Finale ausklammert, wo sie dann so ein bisschen wirkten, als sei der Tank leer, und sie waren ja dann auch schon in einigen Fällen schwerst verletzt, dann haben sie eine Bilanz von 8-0 zu Hause in der mittlerweile Amerant Bank Arena in Fort Lauderdale. Und das kann natürlich ein Faktor sein. Jetzt Heimrecht für die Florida Panthers. Paul Maurice sagte auch, im Grunde, man kennt sich. Sie haben jetzt in der Saison 4-mal gegeneinander gespielt. Letztes Jahr 7-mal in den Playoffs. Aber man muss natürlich auch sagen, wir kommen ja noch aufs Lineup, auch der Bruins, das ist ein bisschen verändert. Und auch die Florida Panthers, die haben sich verstärkt. Ich habe den Spielstil angesprochen. Die Panthers hatten die zweitmeisten Schussversuche. Sie hatten die zweitwenigsten Schussversuche des Gegners, also ein sehr, sehr gutes Verhältnis zwischen dem, was sie selber an Offensive generieren und dem, was sie zulassen. Und da wird es natürlich sehr schwer sein für die Bruins in irgendeiner Form dort Offensive zu produzieren, außerhalb der Powerplay-Situation sicherlich. Und dann wird es sehr entscheidend sein, dass sie die paar Chancen, die sie haben werden, die Boston Bruins dann auch nutzen. Also das ist ein Punkt, wo man wirklich sagen muss, da muss Boston sehr aufpassen bei 5 gegen 5. Die Panthers auch mit der besten Verteidigung in der Liga, die wenigsten Tore dort zugelassen. Und da ja, kommt dann auch Sergei Bobrovsky mit rein. Der hat eine sehr gute reguläre Saison gespielt, ist jetzt auch für die Vezina Trophy mit nominiert. Aber die erste Runde in den Playoffs war, ich würde es mal freundlich mit durchwachsen ausdrücken, die Gegentorschnitt 2,73, Fangquote unter 90%. Das wirkt jetzt erstmal nicht so gut. Man muss aber sagen, Goals Saved Above Expected war plus 0,5. Das heißt, er hat im Grunde das gehalten, was zu halten war. Man erinnert sich ja auch an diesen einen Monster Save, wo er sich dann einfach noch reinwirft in den Schuss. Und das war, glaube ich, gegen Matt Dumba. Und ja, er hat Vasilevskiy ausduelliert. Also ne, die Serie musste er gut halten, hat nicht überragend gehalten, aber das, was eben zu halten war, und ja, das hat gereicht für die Florida Panthers. Sie haben dahinter auch mit Stolarz, zumindest was die reguläre Saison betrifft, einen guten Backup. Das könnte eben jemand sein, der dann ihnen eben auch hilft. Aber Ziel ist natürlich in Florida nicht eine Rotation zu haben, da wird es in Boston anders sein. Aber ja, die Florida Panthers wollen mit Sergei Bobrovsky wieder so einen ähnlichen Lauf schaffen wie auch in der Vorsaison. Ich habe Carter Verhaeghe erwähnt, mit seinen 9 Punkten, 5 Toren, sehr, sehr wichtig. Tkachuk, auch da nicht ganz in der Form, bisher jedenfalls wie im letzten Jahr, aber das wäre für andere eben auch eine Karrieresaison gewesen, die er bisher abgeliefert hat. Also auch da muss man vorsichtig sein. Er kann sich noch steigern. Vielleicht ist auch so ein bisschen so, dass er versucht jetzt das Ganze etwas besser ja, zu balancieren, vielleicht auch aufgrund der Erfahrung mit der Verletzung im letzten Jahr. Und da kann es eben sein, dass er versucht, sich ein bisschen zurückzunehmen, wird aber sicherlich auch sein Bestes tun, um die Bruins in irgendeiner Art und Weise auch ein bisschen rauszubringen. Das ist ihm letztes Jahr sehr, sehr gut gelungen. Da kommen wir auch zu dem psychologischen Faktor natürlich. 2023 nach 1-3 gewinnen die Florida Panthers die Serie gegen die Bruins. Und damals waren die Bruins natürlich noch ein viel tieferes Team, viel besser besetzt, vor allem auf der Center-Position. Und wenn wir da mal dann reinschauen, direkt in die Aufstellung der Florida Panthers, dann ist es schon so, dass sie einfach eine sehr, sehr gute Tiefe haben. Wenn man da schaut, sie haben Barkov vorne als defensiven Center, der wird sicherlich viel Arbeit bekommen, auch eben verteidigend. Aber dazu kommt Carter Verhaeghe, Und hier ist es jetzt so, oh, das ist ja eigentlich eher die ungewöhnliche Kombination. Okay, hier haben sie jetzt Matthew Tkachuk und Barkov und Verhage. Okay, wenn sie auch so auflaufen, von mir aus, das ist natürlich eine absolute Top-erste Reihe. Die zweite mit Reinhardt und Lundell und Lusterinen ist auch gut. Sam Reinhardt, darf man nicht vergessen, 57 Tore. Also wenn wir über Pastrnak als Elite-Goalscorer reden, ist dann Sam Reinhardt natürlich auch ein Thema. In der dritten Reihe Wladimir Tarasenko, der hat jetzt auch ein Tor bisher gemacht. Dazu Evan Rodriguez und Kevin Steenlund. Auch die ist von der Kombination her gut. Da kannst du nicht sagen, dass da groß irgendwie was fehlt. Nick Cousins als vielleicht die einzige größere Pest der Liga, als Brad Marchand dann in Reihe Nummer 4. Dazu Stephen Lawrence und auch ein großer Spieler. Und Kyle Okposo, der eben auch auf der Suche nach dem Stanley Cup ist. Also auch das Geschichten, wo du dich auch immer wieder ja auch an älteren Spielern mit hochziehen kannst. Dementsprechend, ja, einfach, ich finde, gut besetzt, ausgeglichen besetzt. Sie haben ja sogar noch die Situation, dass sie im Moment auch Verletzungen haben. Sam Bennett fehlt, da ist die Frage, der könnte wahrscheinlich in dieser Serie wieder zurückkommen. Das hat Paul Maurice zumindest angedeutet. Auch das wäre natürlich dann wieder eine weitere Verstärkung. Ich würde fast vermuten, dass Okposo dann irgendwie wieder rausrutscht und sie stellen dann um. Also gut besetzt, tief besetzt. Wenn man jetzt davon absieht, vorne mit Reinhardt, Tkachuk, Barkov und Verhage, das sind so die vier Superstars. Danach wird es ein bisschen weniger, aber trotzdem finde ich gute Forward-Kombos bei den Florida Panthers. In der Abwehr haben sie sehr mobile Spieler, die auch viel dann die Offensive unterstützen können. Frosting, Ekblad, Brandon Montour, letztes Jahr wahnsinnige Playoffs gespielt, speziell auch gegen Boston. Der war ja auch mit hauptverantwortlich dafür, dass sie das dann nachher alles noch gedreht haben. Ich meine, er war derjenige, der in Spiel 7, war es in Spiel 7? Ich glaube in Spiel 7, den Ausgleich dann geschossen hat, kurz vor Ende war Spiel 7 oder Spiel 5. Auf jeden Fall war es eine Situation, wo sie Empty Net hatten, die Panthers und Montour da mit dem Tor. Hinten auch Ekman Larsen, auch nochmal ein offensiver Verteidiger. Also auch da sind die Kombinationen mit da. Und das war ja auch ein Punkt, den ich erwähnt habe. Sie haben einfach auch nochmal zum Beispiel mit einem Josh Mahura hinten jemanden, der auch nochmal nachrücken kann. Also sie haben sich ja wirklich auch in der Tiefe verbessert, die Florida Panthers, im Gegensatz zum letzten Jahr. Wenn sie ein, zwei Ausfälle haben, können sie die auch kompensieren. Sehr, sehr gut zusammengestellter Kader und einfach eine Mannschaft, die vielen, vielen NHL-Teams Probleme bereitet. Auf der Gegenseite, die Boston Bruins, da ist es so, dass sie natürlich mit Jeremy Swayman einen super Torhüter haben. Der hat 4-2 als Bilanz gegen die Toronto Maple Leafs. Da merkt man natürlich schon, naja, alle 7 Spiele hat er nicht gemacht. Nein, 1 hat Ullmark gemacht. Das hat Ullmark verloren. Aber man muss dazu sagen, dass von den 4 Spielen in der regulären Saison gegen die Florida Panthers, da hat Linus Ullmark 3 absolviert. 1,62 der Gegentorschnitt, 94,7 die Fangquote, war jetzt auch nicht so schlecht. Also kann man vielleicht auch erwarten, dass da diese Rotation wieder reinkommt, dass Spiel 1 von Swayman gemacht wird, Spiel 2 vielleicht von Ullmark. Also das ist halt das Problem bei diesen Playoff-Rotationen mit 1A, 1B. Du hast immer Diskussionen und du hast immer so schwierige Situationen, wenn deine Torhüter gut spielen, weil wenn du von vornherein sagst, ich will jetzt rotieren, und wir haben es ja jetzt auch gesehen in der Serie gegen die Maple Leafs, nachher wurde eben nicht mehr rotiert. So, natürlich hat Swayman gut gespielt, gar keine Frage. Auf der anderen Seite, was machst du jetzt, wenn am ersten Spiel 2 Tore kassiert und sie verlieren? Sagst du dann, okay, dann nehmen wir jetzt Ullmark, dann hat Swayman ja wahrscheinlich auch gut gespielt. Also, finde ich immer schwierig, mit den Torhütern da irgendwo in den Playoffs so eine Rotation mit zu etablieren. Ja, Brad Marchand habe ich erwähnt, der sicherlich in Spiel 3 und 4 überragend gespielt hat mit seinen 3 Toren und 2 Vorlagen dort und da dann entscheidend auch dafür gesorgt hat, dass die Serie in Richtung Boston gekippt ist. Pastrnak hatte ich auch schon erwähnt. Was vielleicht ganz interessant ist, Justin Brazeau und Mason Lowry, das sind 2 junge Spieler, jüngere Spieler, die nicht so erfahren sind, die bei den Bruins mit reingerückt sind. Das kann natürlich Punkte sein, wenn du eben Akteure hast, die nicht so wie bei den Florida Panthers dran gewöhnt sind, in der NHL auch in den Playoffs zu spielen. Also auch das ist ja ein Vorteil dieses Playoffs-Laufs im letzten Jahr, den die Panthers hatten, dass sehr, sehr viele von denen die sie im Kader haben, schon lange Läufe hinter sich haben, beziehungsweise auch Spieler, die sie reingebracht haben, die haben auch viel, viel Erfahrung. Aber auch bei den Bruins gibt es natürlich auch Spieler, die teilweise Stanley Cup gewonnen haben, teilweise noch suchen, wie einen Van Riemsdyk, dafür einen Maroon mit sehr, sehr viel Erfahrung, der eben dann auch viel in den Playoffs schon erlebt hat, der dann eben auch wieder, auch im direkten Duell gegen die Panthers letztes oder die letzten Jahre, nicht letztes Jahr, aber die Jahre davor, mit den Tampa Bay Lightning dann eben gespielt hat und dort auch gewonnen hat. Also der kennt auch noch den ein oder anderen Trick. Und Shattenkirk haben sich auch mit dabei hinten. Also auch da, ja, das wird ganz interessant sein, das zu sehen. Aber Lowry zum Beispiel im ersten Verteidigerpaar mit Charlie McAvoy, das kann schon eine Herausforderung sein, wenn du dann eben, ja, entweder gegen Tkachuk, Verhaeghe und Barkov spielst oder gegen Sam Bennett. Also das könnte schon ein paar Probleme bereiten. Auf der anderen Seite mit Lindholm und Brandon Carlo, die Bruins da auch mit einem guten zweiten Verteidigerpaar. Ich würde sagen, Verteidigung ist fast ähnlich, vielleicht nicht ganz so offensiv gut bei den Boston Bruins. Das ist sicherlich ein Punkt, dass ihnen da diese Two-Way-Defender, die auch mal vorne dann eben Tore schießen, die vorne Offensive generieren, die fehlen ihnen meiner Meinung nach, die Boston Bruins, ein Stück weit gegenüber anderen Teams und auch jetzt in dieser Serie gegenüber den Florida Panthers. Vorne, ja, ich habe es schon erwähnt in meinem Rant über die Toronto Maple Leafs. Pavel Saka und Charlie Coyle in allen Ehren, das sind vielleicht Zweitreihen-Center, aber nicht Erstreihen-Center. Und wenn man es vielleicht ganz hart cuttet, sind sie nicht mal Zweitreihen-Center, sondern mit Trent Frederick zusammen sind das drei gute Center, die eher in der dritten Reihe spielen sollten als in Reihe 1 oder 2. Aber das machen sie jetzt. Das machen sie in ihrem Rahmen natürlich gut, aber ich weiß eben nicht, ob das dann ihnen irgendwann auf die Füße fällt. Ich hatte es gegen Toronto schon befürchtet, es ist nicht passiert. Jetzt geht es gegen Florida. Ich meine, mit Barkov, klar, Barkov wird wahrscheinlich dann gegen Pasternak und DeBrusk gegen die Reihe spielen. Die haben 6 Tore gemacht in den 7 Spielen, DeBrusk und Pasternak, aber ja, dann kommt eben noch diese zweite Reihe mit Sam Bennett mit dazu, die eben eher offensiv gut ist. Also das wird schon schwierig sein für Boston, die werden alle Hände voll zu tun haben. Ich habe erwähnt, Reihe 3, Reihe 4, da würde ich eher Vorteile bei den Florida Panthers sehen. Und das sind ja dann manchmal die Reihen, die eine Playoff-Serie entscheiden können, wo du dann sagen musst, okay, mein Death-Scoring, das kann mir ein Spiel gewinnen und damit dann am Ende auch diese Runde. Und wie gesagt, Patrick Maroon, ja, viel Erfahrung, aber wirklich viel, was jetzt auf dem Scoreboard ist, steuert er auch nicht mehr bei in seinem Alter. Auch da ist ja immer die Frage, wie gesund sind die Spieler, wie viel können die da noch mit reinwerfen. Wird es schwierig. Wie gesagt, dieser Vorteil im Tor, dieser scheinbare Vorteil mit als A1B, da weiß ich nicht, ob das wirklich was ist, was die Boston Bruins da voranbringt. Insgesamt musst du sagen, und das ist ja auch ein Thema, was ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe, auch in Saisonvorschauen, die Boston Bruins wirken für mich so, als ob sie ein Team sind, was fast egal in welcher Combo eine sehr gute reguläre Saison spielen kann, aber in den Playoffs reißen sie nicht viel. Wenn man überlegt, wie die Geschichte jetzt auch ist, 2011 hatten sie einen Stanley Cup gewonnen, 2013 gegen die Blackhawks, das ist, glaube ich, okay gewesen, da hast du eine Finalniederlage gegen ein Dynasty-Team mit den Blackhawks, das ist okay gewesen, das ist auch innerhalb von Spiel 6, wenn du es siehst, na, dreiviertel Minute ist es ja, glaube ich, gewesen, gekippt. Und ansonsten gewinnst du da vielleicht auch einen zweiten Cup. Aber seitdem, auch mit dieser Finalteilnahme 2019, es sind im Grunde fast immer Enttäuschungen. Wenn du 2019 nimmst, musst du das eigentlich gewinnen gegen St. Louis. Was sind die für ein Team? Die sind ein Jahresteam gewesen, was da niemals den Stanley Cup gewinnen kann. Konnten die Bruins auch nicht stoppen. Dann die Jahre danach immer wieder Enttäuschung, immer wieder in der ersten oder zweiten Runde spätestens raus. Auch die Art und Weise, wie sie dann teilweise rausgeflogen sind, wirklich schlecht. Wir hatten das letztes Jahr und auch in diesem Jahr, dass du die Maple Leafs nicht in 5 dann auch nach Hause schickst, auch zu Hause. Du hast dann den Boston Garden. Es gibt jetzt diese ganzen Videos, wo da gejubelt wird. Auch natürlich ist das eine gute Atmosphäre und irgendwo auch dann ein bisschen beeindruckend, zumindest für Toronto. Aber Florida, wovon sollen die beeindruckt sein? Die haben letztes Jahr da gewonnen, die haben 3-1 zurückgelegen, die Serie gedreht, zweimal davon dann in Boston eben auch gewonnen. Die haben jetzt gegen Tampa Bay dominiert, ganz klar diese Serie gewonnen. Natürlich kannst du in Spiel Nummer 5 über die eine oder andere Entscheidung reden, was dieses Goaltender-Interference betrifft. Da kannst du vielleicht sagen, das eine Tor hätte stehen müssen. Dann geht dieses Spiel vielleicht erstmal anders aus oder dauert zumindest länger, bis sich da die Panthers durchsetzen. Aber insgesamt, wenn du mit 5 Spielen eine Playoff-Serie gewinnst, dann ist es normalerweise so, dass du das bessere Team warst. Und die haben überzeugt, die haben sich auch selber einen Gefallen getan. Auch das wäre so ein Punkt, das sage ich ja bei anderen auch. Zum Beispiel bei Edmonton fand ich es jetzt gut, dass sie in 5 Spielen gegen Los Angeles gewonnen haben. Du hast Rest. Rest is a weapon. Und natürlich gibt dann immer wieder dieses, ja, bist du im Rhythmus, bist du eingerostet und so weiter. Auf lange Sicht, wenn du in den Playoffs erfolgreich sein willst, tut dir jeder Tag Pause mehr gut und du kannst dich erholen und du kannst regenerieren, du kannst vielleicht nochmal ein, zwei Dinge ein bisschen dir angucken, kannst Videos gucken, kannst auch ein, zwei Sachen minimal trainieren, da wird nicht viel trainiert in den Playoffs, aber das ist immer etwas, was dir einen Vorteil bringt und nicht einen Nachteil meiner Meinung nach und dementsprechend die Panthers ausgeruht, Boston müde, offensiv nicht so durchschlagskräftig und ich glaube, das wird eine ganz, ganz schwere Nummer für die Bruins. Am letzten Ende sag ich, Florida setzt sich durch. Ich würde sagen, in 6 Partien, wenn es ganz böse läuft für die Bruins, kann es auch weniger werden und schneller vorbei sein. Aber ich sehe hier, ich wüsste nicht, wie sie das schaffen sollen. Es sei denn, also ein Szenario, was ich mir vorstellen kann, ist, dass irgendwie entweder Bobrovsky plötzlich vollkommen schlecht spielt oder sich verletzt, dass sie darüber irgendwie einen Vorteil generieren können. Aber ansonsten wüsste ich kein Szenario, wo die Florida Panthers dieses Jahr gegen die Boston Bruins die Serie vergeigen. Das wird für mich eine einfachere Nummer für die Panthers als im letzten Jahr. Wie seht ihr das? Atlas-Mar-Info@sportpassion.de bei Instagram Sportpassion suchen. Da könnt ihr mir eure Meinungen und eure Fragen auch zu dieser Serie, zu den anderen Serien sehr, sehr gerne zukommen lassen. Ansonsten geht wie immer, ihr helft dem Podcast, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr bewertet, wenn ihr Folgen kommentiert, das geht zum Beispiel auch bei Spotify, hat jetzt jemand gemacht, habe ich mir auch sehr gefreut, gesagt, er hat einen Podcast jetzt entdeckt. Vielen, vielen Dank da auch für das Feedback. Wie gesagt, Apple Podcast, wo auch immer ihr Sterne setzen könnt. Wenn ihr ganz viel machen wollt, könnt ihr gerne auch über Steady oder über PayPal ME da ein bisschen was in den Topf mit reinwerfen. Alle Möglichkeiten dazu findet ihr in den Shownotes. Da braucht ihr dann einfach nur draufklicken. Ja, und ansonsten für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.